Nach den Plagiatsvorwürfen gegen Karl Theodor zu Guttenberg und seinem Rücktritt vom Ministeramt entbrannte eine Diskussion über den Wert der Wissenschaft. Welche gesellschaftliche Bedeutung hat die Wissenschaft, wenn akademische Untaten derart bagatellisiert werden? Was lehrt der Fall zu Guttenberg über die Wissenschaftskultur in Deutschland? Mit diesen Fragen befasste sich das 41. Zeitforum der Wissenschaft am 19. April in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften am Gendarmenmarkt. Es diskutieren Professor Dr. Sabine Kunst, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg, Professor Dr. Wolfgang Marquardt, Vorsitzender Wissenschaftsrat, Professor Dr. Peter Weingart, Institut für Wissenschafts- und Technikforschung an der Universität Bielefeld, Professor Dr. Ernst Ludwig Winacker, Generalsekretär Human Frontier Science Program. Die Moderation haben Andreas Sendker, Die Zeit und Uli Blumenthal, Deutschlandfunk.
Der Stand im Fall zu Guttenberg ist wie folgt. Nach wie vor steht Aussage gegen Aussage. Die Universität Bayreuth spricht von vorsätzlicher Täuschung. Ihren Bericht hat sie zu Guttenberg zur Stellungnahme vorgelegt und will ihn im Mai veröffentlichen. Karl Theodor zu Guttenberg bleibt bei seiner Darstellung. Er habe mit vielen Unterbrechungen an seiner Arbeit gearbeitet, auf vielen verschiedenen Speichermedien und habe dabei schlicht den Überblick verloren. Plagiate, das wissen wir heute, finden sich auf 94% der Seiten, einschließlich der Einleitung. 2/3 der Arbeit, Herr Marquardt, sind abgeschrieben. E pluribus unum steht als Motto über der Arbeit. Aus vielem eines. Herr Marquardt, ist so ein Plagiat, ist so eine Arbeit die Ausnahme?
Ich hoffe, dass es die Ausnahme ist. Ich bin eigentlich sicher, dass es die Ausnahme ist. Die Frage Vorsatz oder nicht ist, glaube ich, nicht etwas, was wir hier diskutieren oder gar bewerten sollten. Ganz klar ist jedem von uns, glaube ich, dass bei diesem Umfang nicht nur mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Mangel an Sorgfaltspflicht vorliegt. Ich finde es aber eigentlich unerheblich, weil Sorgfalt eben zum Kerngeschäft der Wissenschaft gehört und damit an dieser Stelle, ob Vorsatz oder nicht, gegen die Regeln der wissenschaftlichen Praxis in eklatanter Weise verstoßen wurde. Da gibt es überhaupt keine Frage. Und ich denke, als Wissenschaftler ist das für uns der wichtige Punkt an der Stelle. Und Plagiate jeder Art, ob umfangreich, jetzt 94% oder weniger umfangreich, sind einfach nicht akzeptabel und widersprechen der Wissenschaft, die eigentlich von Redlichkeit lebt und leben muss, weil nur so Fortschritt möglich ist.
Herr Professor Weingart, ist es ein Einzelfall, den wir erlebt haben und diskutieren und der im Internet von selbst erklärten Plagiatsjägern, wie es ja so schön heißt, verfolgt wird? Oder lässt dieser Fall, wenn man ihn als Spitze bezeichnet, etwas zu, eine Aussage zu über die Größe und die Tiefe, die Dimension des Eisberges, den er möglicherweise dokumentiert?
Es gibt ja seit einer ganzen Zeit schon wissenschaftliche Untersuchungen über das Ausmaß an Betrügerei und Plagiaten. Und der Definition der Sache entsprechend wissen wir nicht, weil wir die unentdeckten Fälle nicht kennen. Das heißt also, die Dimensionen können wir nicht ermessen. Was im Moment passiert, ist wahrscheinlich, dass die Bewältigung einer Entwicklung, die mit dem Internet begonnen hat oder zumindest durch das Internet erheblich begünstigt worden ist, unter den Studenten ist das Gefühl dafür, das darf man nicht, wesentlich schwächer geworden, als es früher war. Und zunächst einmal haben sich die Universitäten, zumindest hier in Deutschland, ja damit zu helfen versucht, mit Software dagegen anzugehen. Jetzt ist eine wesentlich wirksamere Waffe sozusagen aufgetaucht, nämlich die Plagiatsjäger, die Wiki-Konstrukteure. Das, was also zunächst einmal so schien, als ob der Damm gebrochen sei, wird möglicherweise durch diese Entwicklung jetzt wieder eingedämmt. Man muss dazu sagen, wahrscheinlich gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Fächern. Es ist, glaube ich, kein Zufall, dass das, was wir jetzt sehen, vor allem in der Jurisprudenz passiert. Wir wissen, dass Betrügereien vor allem im Sektor der Biomedizin passieren. Und da muss man nach den strukturellen Gründen, den strukturellen Ursachen fragen, weshalb ist das dort verstärkt so?
Frau Dr. Kunst, Wie geht man als Ministerin in einem Bundesland wie Brandenburg eigentlich mit dem Thema um? Ich habe noch mal vor der Sendung nachgeschaut. Im Deutschen Bundestag gibt es 119 Mitglieder, die einen Doktortitel tragen. Das heißt, jeder fünfte der 622 Mitglieder im Bundestag, verteilt locker über die Parteien, die Unionsparteien mit 53 an der Spitze, die Grünen mit 9 sozusagen auf dem letzten Platz. Und der neueste Coup letztlich dieser Plagiatsjäger heißt Nils Plack. Es geht um Dr. Nils Schmidt von der SPD. Man sagt, gut, wir wollen politisch ausgewogen auch als Plagiatsjäger vorgehen und mal so über die Parteien streifen. Ziel dieses Nils Plack ist laut Internetseite: Was ist der Doktortitel hochrangiger deutscher Politiker im akademischen Sinne noch wert? Wie steht man als Ministerin im Land Brandenburg dazu?
Als Ministerin im Land Brandenburg komme ich ja aus der Wissenschaft, sodass meine Antwort dazu eine sehr wissenschaftsadäquate ist. Und in einem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur letztendlich auch die Stelle ist, die mit über Konsequenzen von Plagiatsfällen zu entscheiden hat im Hinblick auf Konsequenzen für diejenigen, die tatsächlich auch schwerwiegender Fälle von Plagiaten überführt sind, im Hinblick auf Dinge wie Aberkennung von Pensionsansprüchen oder tatsächlich gravierende Konsequenzen, die auch bei entsprechenden Vergehen resultieren. Wie man jetzt mit Politikern an sich umgeht, so ist bei einem so öffentlichen Amt aus den bisherigen Erfahrungen die Schlussfolgerung zu ziehen, dass die Sorgfalt auch gerade dieser Personen erheblich zunehmen wird, auch entsprechend vorsichtiger mit eigenen Qualifikationsschritten vorzugehen, sodass für die genauso gilt wie für alle anderen, die einen Promotionstitel erwerben, um Karriereschritte außerhalb der Wissenschaft zu machen, auch dort eben Kriterien einzuhalten sind, die gewährleisten, dass eine Leistung dahinter steht für das, was man da erworben hat und mit dem man letztendlich dann auch seinen Vorteil genießen will.
Herr Professor Winnacker, wäre es nicht eine gute Idee, wenn Bundestagspräsident Lammert diesen 119 Leuten empfiehlt oder sagt, wir stimmen darüber ab, wir stellen uns alle diesen Plagiatsjägern, die natürlich noch personell aufstocken müssten, aber wir lassen unsere Arbeiten, so sie nicht digitalisiert sind, digitalisieren. Das bezahlt der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags. Das ist sozusagen der Ausgleich dann zu Gutenberg. Und dann lassen wir uns alle überprüfen. Wäre das eine gute Idee?
Ist das nicht längst passiert?
Ich würde sagen, nein.
Würde ich vermuten. Aber eigentlich eine schreckliche Idee. Aber ich würde es wahrscheinlich nicht machen. Ich meine, Fälschungen, wie ich DFG-Präsident wurde 1998, da gab es einen Riesenfälschungsfall. Hermann Brach in der Medizin, die also 70, 80 Publikationen gefälscht haben, die dann auch nicht entdeckt worden sind. Die New England Journal of Medicine, Science und so weiter, alle die renommierten Zeitschriften. Und wir haben daraufhin damals eine Denkschrift, eine Regeln fabriziert, in denen genau drinsteht, was geht und was nicht geht. Es wurde auch ein Ombudsmann eingeführt, also eine Stelle mit inzwischen 3 Personen, die jeder anrufen kann, jeder Doktorand, jeder Diplomant, jeder Professor auch, um, wenn da irgendwelche Verdachtsmomente aufkommen. Schon das, habe ich gelernt, hat unheimlich viel geholfen, denn wenn der Ombudsmann den Dekan anruft und sagt, da ist irgendwas nicht richtig bei euch, das ist ja der wahre Schrecken. Also es hat sich einiges getan auf diesem Felde. Also einen Generalverdacht darf man auch nicht aussprechen. Deswegen würde ich diese Frage mit den 119 würde ich so nicht machen. Man kann höchstens daran appellieren, das könnte der Bundestagspräsident machen, dass die Leute sich mit ihrer Arbeit, vielleicht ihre Arbeit mal lesen und so weiter. Man muss ja auch
Mal wieder lesen.
Man muss ja auch, ich habe 1968 promoviert als Chemiker. Die Doktorarbeit war 72 Seiten lang und keine Fußnoten. Das gibt's in den Naturwissenschaften überhaupt nicht. Und insofern, glaube ich, muss man auch Fächerkulturen unterscheiden. Aber es kommt überall vor, es kommt in der Medizin vor. Jeder Fall ist einer zu viel. Es gibt überhaupt keine, da gibt es überhaupt keine Rücksichtnahmen auf hohe Politiker oder sonst irgendwas. Da gibt es überhaupt keine Konzessionen.
Es gibt so einen schwelenden Verdacht, der richtet sich vor allem gegen sogenannte externe Doktoranden, also solche, die nicht an der Universität selbst sind. Über deren Motive wird spekuliert. Eine Unternehmensberatung hat einmal ausgerechnet, dass ein Dr. Ing. Im Jahresgehalt ein Plus von 30.000 Euro bedeutet, ein Dr. Jur. 27.000 Euro, ein Dr. Reanat immerhin noch 21.000 Euro. Die Jagd nach Titeln ist allenthalben eröffnet. Es gibt eine Scherzseite, also sie war eigentlich so gedacht, titel-kaufen.de. Sie bekommt täglich 4 bis 10 ernsthafte Anfragen, wie das denn geht. Und umgekehrt gibt es ernsthaft Titelverkäufer, die zumindest Dr. HC verkaufen. 150 Euro ist der billigste, haben Kollegen der Süddeutschen Zeitung recherchiert. Das liegt an einem Sonderfall. In den USA dürfen auch christliche Gemeinschaften Ehrendoktorwürden verkaufen. Und die Miami Life Development Church verleiht für 150 Euro einen Ehrendoktor in Metaphysical Science. Aber dennoch, der Verdacht richtet sich sozusagen gegen die externen Doktoranden, weil ihnen unterstellt wird, die Jagd auf den Titel hat andere Motive als das Fortkommen der Wissenschaft. Soll man jetzt sozusagen diese externen Promotionen abschaffen, Herr Marquardt? Nur noch
an der Universität selbst promovieren? Also auch da möchte ich an Herrn Winnecker anknüpfen. Der Generalverdacht ist einfach nicht richtig. Es ist klar, dass jede Promotion, wie jede wissenschaftliche Arbeit, letztlich wissenschaftliche Erkenntnis schaffen will. Und nur so darf sie motiviert sein, auch eine externe Arbeit. Wenn sie das nicht ist und eine andere Motivation dahinter steht, dann muss man die, wenn man es denn merkt, und das hoffe ich, eben unterbinden, in Anführungszeichen. Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Währung, die Sie gerade eingeführt haben. Ja, was ist denn der Doktortitel wert? Ich glaube, da muss man auch klar unterscheiden und darf auch da nicht alles über einen Kamm scheren. Ich sagte eben, eine Promotion geht auf wissenschaftliche Erkenntnis hin. Der Doktortitel bei erfolgreicher Promotion dokumentiert Kompetenz in einem speziellen Fachgebiet. Und diese Kompetenz ist natürlich auch etwas wert im Arbeitsmarkt. Aber nicht wegen des Titels eigentlich, sondern wegen der Kompetenz, die dahinter steht. Und wenn wir das leben und in der Öffentlichkeit auch offensiv vertreten, haben wir, glaube ich, einen Teil des Problems gelöst. Frage ist, wie man natürlich diese ganz sicher richtige Aussage ganz breit in die Öffentlichkeit und in den Köpfen derjenigen, die die Gehälter zahlen, auch hineinbekommt. Da kann ich leider kein gutes Patentrezept bieten. Ich glaube, wir müssen da dranbleiben und Veranstaltungen wie diese und andere machen, unter anderem.
Frau Kunst.
Externe Doktoranden haben es natürlich auch häufig schwerer als diejenigen, die also in Arbeitsgruppen über die Zeit auch im Sinne eines sich entwickelnden Ehrenkodex mitgeprägt werden, sodass man da, da möchte ich nur zustimmen, nicht über einen Kamm scheren kann. Gerade im Bereich der Ingenieurpromotion kommen ja externe Promotionen durchaus häufiger vor als in anderen Fächern und haben auch ihre Bedeutung und Berechtigung, um zum Erlangen von Führungspositionen auch tatsächlich beizutragen, sodass ja nicht jeder Doktortitel tatsächlich direkt die Verbindung haben muss, im reinen Wissenschaftsfeld neue Meriten zu erwerben, sondern auch diese gesellschaftliche Funktion miterfüllt wird, die ich berechtigt finde. Allerdings ist es tatsächlich dann die Pflicht und auch in der Verantwortung von Doktorvätern und Doktormüttern, dort abzuklopfen, was jemand kann und was jemand nicht kann.
Wie macht man das denn, Herr Winnecker? Das Argument ist immer, da kommt so ein Praktiker von außen, sowohl im Bereich der Rechtswissenschaften als auch im Bereich der Ingenieurswissenschaften. Und manchmal trägt der mit seiner praktischen Erfahrung viel mehr zum Fortschritt der Wissenschaft bei als möglicherweise ein Professor, der an der Hochschule lehrt. Darum sind externe Doktoranden so wertvoll. Wie schaut man denn auf deren Motive? Kann man das abklopfen?
Ja, um beim Thema zu bleiben, die müssen natürlich auch die Regeln einhalten. Die dürfen deswegen nicht irgendwie abschreiben oder die müssen auch dieselben Qualifikationen haben. Das muss dasselbe Niveau haben, was eben für eine Doktorarbeit ist. Und dieses Niveau, das bringt mich auf, was Sie eben gesagt haben, in diesem Bayreuther Fall muss man auch ein großes Versagen des Doktorvaters, den ich nicht kenne, konstatieren. Also das darf nicht passieren. Der muss diese Arbeit lesen Und da gibt es ja auch eine Kommission, das heißt, da gibt es noch zwei andere. Und wer vom Fach ist, weiß, welche Fußnoten wichtig sind und welche Zitate wichtig sind und wo die her sind und warum die zitiert werden. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele 100 Doktorarbeiten. Man redet dann mit den Doktoranden, also sagt, dieses Zitat ist völlig unnötig, das hat damit gar nichts zu tun und du hast dasjenige, das solltest du noch hereinschreiben, diese Literaturstelle und so weiter. Man muss da richtig verhandeln mit den Doktorandinnen und Doktorand. Deswegen ist die müssen das ja auch lernen. Das ist ja auch, muss man ja auch wissen, wie man sowas macht. Und bei der Gelegenheit findet man dann auch die falschen Zitate und so weiter. Also für mich ist diese Uni oder diese Promotionskommission genauso ein Debakel wie der Kandidat selber.
Ich nehme nochmal das Lernen auf. Es gab nämlich was ganz Interessantes, einen sehr gelobten Modellversuch an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Die haben Folgendes eingeführt: Es gibt Plagiatsprüfsoftware. Da kann man eine Arbeit hindurchschicken, die zerlegt die in verschiedene Teile und prüft, ob Stellen übernommen worden sind und ob die nachgewiesen worden sind. Diese Hochschule hat ihren Studenten angeboten, sie könnten jedwede ihrer Arbeiten da einfach mal probehalber prüfen lassen. Das Ergebnis war, von 500 Arbeiten, die dort geprüft worden sind, wohlgemerkt vor dem sozusagen vor irgendeinem Titelgewinn, sondern einfach die Studenten zur Selbstkontrolle, waren mehr als die Hälfte von Zitierfehlern quasi durchzogen. Herr Weingart, lernen Studenten heute nicht mehr, wie man anständig handwerklich zitiert arbeitet? Fehlt sozusagen so ein Propädeutikum, das ihnen erstmal die Regeln beibringt?
Das ist schwierig zu verallgemeinern. Also die Einhaltung oder die Einübung solcher Regeln unterscheidet sich sicherlich von Fach zu Fach, unterscheidet sich auch von Universität zu Universität. Da würde ich kein verallgemeinertes Urteil wagen. Was man merkt, ist, dass, das hatte ich auch vorhin schon gesagt, das Gefühl dafür, was man darf und was man nicht darf, das ist nicht mehr so klar wie früher, also zu der Zeit meinetwegen, als ich angefangen habe zu studieren, hat sich das in der Tat verändert. Dazu muss man allerdings auch sehen, wie weit sich gewissermaßen die ganze Materie verändert hat. Viele der Dokumente, die meinetwegen Sozialwissenschaftler, Historiker, mit denen sie arbeiten, holen sie sich ja jetzt heute elektronisch, auch aus den Bibliotheken. Das ist ja der übliche Gang. Das hat also sicherlich das Bewusstsein dafür verändert. Ich würde auch sagen, Herr Winnerkart, also als Geistes- oder Sozialwissenschaftler haben Sie keine Chance, ein Plagiat zu entdecken, was, sagen wir mal, in der Größenordnung von 10% des Textes ist. Es sei denn, es ist sehr deutlich, also es ist ein Stilbruch oder es sind wirklich erkennbar falsche Zitate gesetzt oder dergleichen. Aber wenn es ein richtiger, dichter Text ist, haben Sie kaum eine Chance, das zu entdecken. Es sei denn, Sie haben Glück und Sie kennen den Text. Ansonsten würde ich heute auch sagen, den Studenten sollte früh, Anfang des Studiums, in einem Kurs werden ja auch andere Soft Skills beigetragen, soll ihnen beigebracht werden, dass das nicht geht. Im Übrigen, die Software entdeckt Paraphrasierung schon nicht mehr. Die Software entdeckt auch zum Teil zum Beispiel Plagiate, die keine sind, also etwa identische Zitate, also Literaturhinweise. Solche Dinge. Nicht? Oder auch Zitate werden ja zunächst einmal ausgewiesen, da müssen sie erstmal reingehen und müssen prüfen, ist das jetzt richtig zitiert oder nicht richtig zitiert. Die Software ist nicht sehr verlässlich. Also die Wiki-Jäger, die Zitate-Jäger sind jetzt eine viel bessere Sicherheit vorausgesetzt, nicht wahr, dass es prominent genug ist. Wenn man
weiter vorne anfangen, man muss denen das beibringen. Ja. Man muss, und es gibt Vorbildfunktionen. Es muss gezeigt werden, wie eine Dissertation in der Jurisprudenz auszusehen hat oder in der Germanistik oder ich weiß nicht was. Und dann, das muss jemand beigebracht werden. Das gehört zur akademischen Kultur. Ich meine, in den Naturwissenschaften vielleicht anders, aber wir haben jede Woche Doktorandenseminare, jede Woche. Und da wird denen das eingebläut, direkt oder auch indirekt, wie man sowas macht, wie publiziert wird. Da werden Arbeiten beispielhaft vorgetragen. wo das nicht richtig gemacht worden ist und so weiter. Also insofern gibt es da keine Konzession.
Das muss ja im Grunde genommen, muss das ja anfangen, in dem Moment, wo Sie anfangen, Hausarbeiten zu schreiben. Und auch Hausarbeiten zum Beispiel an meiner Fakultät werden alle durch die Software gelaufen lassen, damit herauskommt, nicht mehr, ob da schon plagiiert worden ist.
Ich meine, das Internet macht es leichter natürlich, aber letztlich hat man früher in der Bibliothek gesessen und das mit der Hand oder mit einem Kopierer rausgeschrieben. Es hat vielleicht ein bisschen länger gedauert, aber das Problem war doch nicht anders. Nee,
genau. Herr Marquardt.
Ich finde die Diskussion interessant und ich finde auch die Diskussion und sich das klar werden, was geht technisch und wie aufwendig ist es, das nachzuvollziehen, dieses Plagiat, das finde ich schon interessant. Aber ich glaube, es hilft uns eigentlich nicht weiter. Ja? Es hilft uns nicht weiter. Wir müssen letztlich dieses Einüben vorne gut machen und wir müssen uns hüten, eine Misstrauenskultur sozusagen zu etablieren. Das macht keinen Sinn. Ja, Wissenschaft braucht Vertrauen unter Wissenschaftlern und auch zwischen der Wissenschaft und der Gesellschaft. Und dieses Vertrauen lässt sich nicht durch nachgestaltete Qualitätssicherung, die man zur Perfektion treiben kann. Und wir wissen das, wie das ist mit Waffen. Ja? Also das gibt auch Eskalation an der Stelle. Ich glaube wirklich, dass das der falsche Weg ist. Und das, was hier gesagt wurde, früh anfangen, in die Arbeitsgruppen einbinden, das ist ganz genau das, was wir tun müssen. Ich möchte nochmal zurückkommen in dem Zusammenhang auf die Frage der externen Promotion. Da haben wir es ein bisschen schwerer. Warum? Weil die Leute eben normalerweise nicht in die Arbeitsgruppen eingebunden sind, weil sie zum Beispiel nebenher Geld verdienen, was auch immer. Und an der Stelle ist aus meiner Sicht schon ein ganz klares Problem. Es geht nicht nur darum, die Motivation sozusagen abzuprüfen, ob der Kandidat, die Kandidatin wirklich ernsthaft interessiert ist, wissenschaftlichen Fortschritt zu generieren. Es ist wirklich auch das Handwerkliche, das man rüberbringen muss und eben in die Köpfe reinbringen muss. Und da gibt es nur einen Weg. Die Externen müssen auch Zeit in den Arbeitsgruppen verbringen und die Betreuer müssen sich, wie auch immer, persönlich oder über ein Delegationsprinzip, ganz egal, sie müssen sich diese Zeit für die Leute nehmen, beide Seiten. Und wenn das nicht da ist, dann sollte man auch als Betreuer eine externe Arbeit nicht annehmen.
Herr Professor Weingart, die Frage war schon kein Misstrauen, sondern Vertrauen. Was letztlich im Fall Gutenberg gar nicht in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, war, Sie haben es schon angesprochen, auch die Frage der Gutachter. Also man hat sozusagen den Dieb, den Literaturdieb vor sich hergetrieben. Aber man hat die Frage letztlich nicht ehrlich und wirklich diskutiert, was haben die Gutachter für eine Schuld, welche Verantwortung tragen sie und auch die Frage, welche sind die Konsequenzen. Also Vertrauen auch in die Konsequenzen aus einem solchen Fall, sowohl für den, der ein Plagiat begeht, als auch für die, die ihrer wissenschaftlichen Aufsicht und Kontrollpflicht nicht nachkommen, ihrem Doktoranden gegenüber.
Also wir haben die Graduiertenkollegs jetzt seit Anfang der 90er Jahre. Vorher gab es in Deutschland keine strukturierte Doktorandenausbildung. Seitdem haben wir, oder da hatten wir in den Naturwissenschaften, gab es natürlich schon vorher die Laborsituation, allerdings auch mit recht fatalen Konsequenzen zum Teil. Nicht wahr? Der Wissenschaftsrat hat sich ja selber damit befasst, dass da auch Ausnutzungen an der Tagesordnung waren. Aber seitdem also haben wir die Graduiertenausbildung in den Kollegs. Und das ist eine sehr gute und segensreiche Sache, die nämlich auch dazu geführt hat, dass die Gutachter, also wir als Professoren, überhaupt erst einmal gelernt haben, Betreuung ernst zu nehmen. Für jeden Professor müsste im Grunde genommen gelten eine Höchstzahl an Betreuungen, die er überhaupt nur übernehmen kann. Dass die Universitäten die Zahl der Promoventen belohnen, ist ein Unding. Es schafft auch eine solche Situation, wo Betreuungen nicht ernst genommen werden können. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann haben die meisten von uns, wenigstens diejenigen, die aktiv in dem Geschäft waren, haben sich da auch schon schuldig gemacht. Also haben Betreuungen sozusagen nicht in der erforderlichen Weise ernst nehmen können. Sie können nicht in jedem Fall sicher sein, dass sie ein Plagiat entdecken. Also man muss jeden Fall einzeln prüfen. Und dann kann man sagen, hier ist Sorglosigkeit der Grund dafür gewesen oder aber das hat nicht entdeckt werden können, wenigstens nicht unter normalen Bedingungen.
In den Naturwissenschaften ist wenigstens, dass man, ich vermute in den Geisteswissenschaften nicht ganz so, dass man die wirklich schwerwiegenden Fälschungen erkennt. Weil jemand die Versuche nachmacht, wenn sie wichtig genug sind, mhm. und dann herausfindet, dass das nicht stimmt. Und dann kommt es ständig zu, das erleben wir ja, zu Korrekturen in Zeitschriften. Und dann korrigieren sich die, zumindest die Daten von selbst. Und es gibt ja auch Fälle, ich will hier keine Namen nennen, wo dann Leute ihre Positionen verloren haben und ihre Doktortitel verloren haben und so weiter, weil das eben rausgekommen ist. Das heißt, da gibt es noch eine andere Ebene von interner Kontrolle, die sozusagen das ganze System dann betrifft, weil jemand versucht, irgendwelche Versuche nachzumachen.
Aber dem System selbst scheint die Wertschätzung des Titels ein wenig abhanden gekommen zu sein. 2009 haben wir 25.000 Doktortitel in Deutschland verliehen. Davon mehr als die Hälfte in der Medizin, davon wird wahrscheinlich noch zu reden sein. Ich möchte mal die Noten vorlesen. Von den 25.000 Doktortiteln haben 3.700 Summa Cum Laude mit Auszeichnung erhalten, 12.900 Magna Cum Laude, sehr gut. Also mehr als die Hälfte sind herausragend oder sehr gut. Ganze 44 haben einen Rite, ausreichend. Und ganze 17 sind 2009 in diesem Prozess durchgefallen. Das ist eine Durchfallquote von 0,07%. Frau Kunst, kann man solche Zahlen, solche Noten dann überhaupt noch ernst nehmen?
Naja, es ist im Bereich der Promotion ist der Level einfach ein anderer, sodass über die Jahre die Ehrlichkeit auch tatsächlich nicht so gute Promotionen auch entsprechend zu bewerten, vielen sehr, sehr schwer fällt, weil damit eben gleichzeitig verbunden ist, dass die Verwertbarkeit auch außerhalb der Hochschulen in geringerem Maße einfach vorhanden ist, sodass eine Promotion, die mit gut oder ausreichend abgeschlossen ist, bald so ist, als hätte man keine. Das ist schon auch nicht so einfach, sodass viele Promotionskollegien letztendlich sich dann für zugunsten des Kandidaten zu wenig rigide entscheiden, sodass es da eine gewisse Inflation über die Jahre auch gegeben hat. Andererseits muss man beachten, dass wir zunehmend mehr Studierende haben und der Prozentanteil der Doktoranden nur in einzelnen Fächern wirklich signifikant gestiegen ist, sodass das auch immer ins Verhältnis zu setzen ist zu den jetzt vielen, vielen Studierenden mit den 2 Millionen, die wir haben.
Ist es nicht auch so, dass die Auslese schon vorher war? Ja, also, genau. Wir reden ja jetzt von der Promotion und vorher war schon Diplom und Vordiplom und so weiter, Masters. Das heißt, die Auslese der Studenten hat schon vorher stattgefunden und deswegen bleiben dann an der Spitze nicht mehr so viele übrig, die dann wirklich durchfallen, die, wo es nicht mehr reicht. Und deswegen wundert mich das gar nicht, dass es so viele Summa gibt, ist das, was Sie sagen, dass man wahrscheinlich, wenn man jemanden 4 Jahre gesehen hat, 3 Jahre gesehen hat, 4 Jahre gesehen hat, dann wird man etwas betriebsblind. Aber durchgefallen ist man schon vorher. Längst vorher.
Naja, und für doch eine ganze Reihe von Hochschullehrern gilt es auch immer noch, als eigene Leistung möglichst exzellent bewertete Doktoranden zu haben, sodass nicht an allen Punkten die Ehrlichkeit besteht, auch tatsächlich dem Kandidaten gemäß wirklich einem Kollegium sich insgesamt anzupassen und dann auch eine strikte Note im Vergleich zu anderen Prüfungen zu fällen.
Also aber das ist ein Ausfluss dieser Rankings. Ne? Auch.
Ich glaube, es ist nur nicht gut.
Kein guter Ausfluss.
Wir sammeln gerade gute Argumente für diese Noteninflation. Trotzdem, ich persönlich finde es eine Unart, auch wenn sie nachvollziehbar und begründbar ist. Und wir sollten uns überlegen, ob man gerade bei der Promotion diesen alten Zopf nicht abschneiden sollte. Es gibt Länder, da gibt es keine Note, da gibt es einen Erfolg und es gibt in wenigen Fällen, wenn eine ganz exzellente Arbeit da ist, auch ein Sternchen an dieser Arbeit. In wenigen Fällen, unter 10%, deutlich unter 10%. Warum kann man das machen? Die Qualität einer Promotion, die wird nicht festgestellt von den 2, 3 Betreuern oder Prüfern und Prüferinnen in der Kommission. Die Doktorarbeit muss sich im internationalen Wettbewerb einfach der Kritik stellen. Und wenn sie das denn täte, was sie auch nicht immer tut, wie wir wissen, ja, wenn sie das denn täte, wäre das Problem eigentlich vom Tisch. Dann bräuchten wir die Note nicht, wir müssten nur feststellen, ist die Hürde genommen. Und die Hürde genommen heißt, wurde wirklich was Neues gemacht.
Naja, ferner ist tatsächlich zu überlegen, ob man nicht wie manche andere Länder, wenn man den Blick über den Tellerrand wirft, auch externe, internationale Gutachter mit in die eigenen Bewertungen einzubeziehen sind, sodass wirklich einer der Gutachter völlig blind liest, was, mir fällt jetzt gerade Südafrika ein oder andere, die ja von Übersee jemanden beiziehen, der oder die wirklich weder den Kandidaten kennt, noch ansonsten den weiteren Kontext.
Das machen die kleinen Länder besonders, auch in den Niederlanden ist das
Dänemark,
so. Und in Belgien und so weiter, da ist das so. Genau.
Es ist jetzt, glaube ich, auch nochmal an der Zeit, über sogenannte Türschildtitel zu reden. Wir haben ja schon angedeutet, es gibt sehr unterschiedliche Fächerkulturen. Und wir kennen auf der einen Seite den experimentierenden Naturwissenschaftler, der mehrere Jahre braucht, bis er merkt, ob sein Experiment gelungen oder gescheitert ist. Es gibt den Geisteswissenschaftler, der jahrelang an einem 500-seitigen Buch arbeitet. Und es gibt, auch das bitte ohne Pauschalisierung, auch den ein oder anderen Mediziner, der in 3 Monaten 60 Seiten zusammenschreibt und seinen Doktor bekommt. Herr Marquardt, der Wissenschaftsrat hat vor einigen Jahren schon mal vorgeschlagen, hier zu unterscheiden und sozusagen einen neuen Titel einzuführen, den Medical Doctor fürs Türschild. Und den Doktor, also den DR sozusagen, für die Arbeiten, die einen echten wissenschaftlichen Fortschritt bedeuten. Sie sind aber bei den Medizinern nicht gut angekommen mit dem Vorschlag. Wollen Sie nochmal einen Vorstoß wagen?
Ich glaube, man muss sich gut überlegen, ob man, und zwar gut im Sinn, im positiven Sinne, man muss sich sehr wohl überlegen, ob und wie und auf welche Weise man auf diese Frage nochmal Druck draufbringen kann. Man muss sich einfach klar sein, dass in der Medizin der Doktortitel eben der Abschluss ist, ja, ein Abschlussgrad und nichts mit wissenschaftlicher Leistung oder gar mit Auszeichnung zu tun hat. Und sind ja nicht nur die Mediziner, ja, wir dürfen auch zum Beispiel die Chemiker nicht vergessen. In der Chemie wird, ich glaube, zu 80% plus promoviert, also auch da ist es de facto eigentlich der Abschluss und nicht eine Auszeichnung für besondere wissenschaftliche Leistung. Dieses transparent zu machen, auch in dem Sinn, wie ich es vorhin schon sagte, dass wir in der Öffentlichkeit klar machen müssen, was dieser Titel eigentlich bedeutet oder eben nicht bedeutet, das halte ich für sehr, sehr wichtig, sehr gut und richtig. Also auch den Vorstoß des Wissenschaftsrats in der Medizin. Ich würde mir wünschen, dass wir da weiter vorankommen. Ich würde mir wünschen, dass man den anderen Stellen, wo wir eben diese Fehlentwicklung, nenne ich es jetzt einfach mal in Anführungszeichen, haben, dass wir da irgendwie dagegen steuern. Die Frage ist, wie packt man das an, auf welcher Zeitskala, welche Nebeneffekte hat man da, wie kriegt man Konsens in der Gesellschaft für so einen Umschwung. Sie wissen, das können Sie nicht von oben nach unten irgendwie verordnen. Das muss wachsen als auch gesellschaftlicher Konsens, denke ich.
Aber ist es nicht so, dass die Industrie zum Beispiel die Doktoren dann einstellt, wenn man mal von denen absieht, die an der Uni bleiben? Die Industrie weiß natürlich, wer woher kommt. Und das heißt, eine Summe von irgendeinem Doktor, Mutter oder Vater ist eine andere Summe als von einem, der höchst angesehen in der Szene ist und dessen Mitarbeiter man dann gerne einstellt, weil man eben Erfahrung hat. Also da gibt es auch große Unterschiede. Und das ist übrigens auch so eine Selektion wie auch diese internationale Bewährung. Spielt eine große Rolle.
Wenn das so eindeutig wäre, müssten wir uns eigentlich ja gar keine Sorgen machen. Dann könnten wir gewissermaßen, die Zeit hat ja neulich im Magazin die Aufstellung gebracht, der Noten, die von Universität zu Universität sich unterscheiden. Das war ja sehr aufschlussreich, wenn einige Universitäten 28% ihrer Dissertationen mit Summa bewerten und andere mit Null, dann ist ja irgendwo ein Unterschied, offenkundig. Ich frage mich dennoch, Herr Marquardt, wo Sie sagen, das kann man nicht von oben machen. Wir tun ja vieles in der Wissenschaftspolitik, wo sich das Ministerium, das BMBF etwa, stark macht für irgendwelche Entscheidungen. Also warum nicht in diesem Fall den Universitäten sozusagen Richtlinien geben? Die DFG hat das mit ihrem Ombudsmann gemacht. Sie hat sozusagen einen Weg eingegangen, nachdem klar war, es gibt die Betrugsfälle, sie sind nicht zu leugnen. Und sie müssen reagieren. Und im Übrigen, in dem Zusammenhang, das möchte ich auch gerne loswerden, es ist mir, und vielleicht können Sie mir das auch beantworten, es ist mir völlig unverständlich, wie langsam die Wissenschaft in diesem Fall reagiert hat. Wie spät. Nachdem Frau Merkel ihren unseligen Satz gesagt hat, ist immer noch Totenstille gewesen. Herr Winnecker hat sich früh geäußert, Frau Wintermantel hat sich früh geäußert, und das waren die beiden einzigen Stimmen aus der offiziellen, sozusagen der Es hat keine anderen Stimmen in den Medien gegeben. Sie können das vielleicht auf Partys irgendwo gesagt haben, sich empört haben. Es ist in den Medien nichts anderes hervorgekommen. Und das gibt ein Bild nach außen, sowohl gewissermaßen in die Adresse der Öffentlichkeit, die sich ja fragen muss, was ist da eigentlich los? Und dass nachher 20.000 Doktoranden Frau Merkel einen Brief schreiben und sich empören darüber, dass sie nicht ernst genommen werden, ist eigentlich eine Peinlichkeit besonderer Art. Ja, ich hätte im Übrigen auch... Ich hätte auch erwartet, dass zum Beispiel sich der Präsident der Leopoldina dazu äußert. Es ist eine ureigene Sache einer Akademie, sich zu einem solchen Ereignis gewissermaßen wirklich klar zu äußern. Und wenn wir da nicht eine klare Linie fahren, dann muss der Eindruck entstehen, als ob uns die Wissenschaft, das ist ja die Frage dieser Veranstaltung, wirklich nicht viel wert ist.
Ich möchte vielleicht gerade zu den, es waren ja zwei Punkte, einfach noch was sagen. Ich möchte nicht missverstanden werden, wenn ich sage, man kann das von oben nicht verordnen. Natürlich kann ich von oben verordnen, dass es zwei unterschiedliche Doktorgrade in Anführungszeichen in der Medizin gibt. Was ich aber nicht verordnen kann von oben, und genau das meinte ich, dass dieses in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft auch so wahrgenommen wird, dass das zwei sind und dass man diese den Türschild von dem anderen sozusagen auch unterscheiden lernt. Und das kriegen sie nicht von oben verordnet. Das war mein Punkt. Zum zweiten Thema, das Sie gerade angeschnitten haben, dass die Wissenschaftsorganisationen dann nicht oder zu spät reagiert haben. Also es haben mehr reagiert, wie Sie es jetzt gerade gesagt haben, auch öffentlich, auch der Wissenschaftsrat. Ich selbst hab mich nicht eine halbe Stunde vor Rücktritt, sondern lang vorher, auch Herr Kleiner übrigens, geäußert. Also es gab diese auch öffentlichen Äußerungen der Wissenschaft in, ich meine, einer sehr pointierten und abgewogenen Weise, die keinen Zweifel lassen an der Ernsthaftigkeit. Was ich gleichwohl sehr bedauere, ist, dass es der Wissenschaft insgesamt, den Wissenschaftsorganisationen nicht gelungen ist, schnell genug wirklich mit gemeinsamer Stimme und damit eben mit viel mehr Nachdruck zu sprechen. Das hätte ich mir gewünscht, das hätten sich andere gewünscht. Dieses war auf dem Weg. Übrigens, aber es hat einfach zu lange gedauert. Es zeigt auch, dass da vielleicht noch Kommunikationsprobleme da sind, die wir angehen müssen. Ich denke, an der Stelle muss die Wissenschaft mit einer Stimme sprechen lernen.
Der Eindruck, der ja entstanden ist, ist, dass sozusagen Wissenschaft und Politik zu nah beieinander sind. Und der Eindruck, der entstanden ist, ist der, die Wissenschaft, gewissermaßen die offizielle Wissenschaft, hat sich geduckt.
Frau Kunz, welches Bild, welcher Eindruck bleibt in der Öffentlichkeit eigentlich von diesem Plagiatsfall, von dieser Diskussion über den konkreten Fall und über das System Wissenschaft und den Umgang mit Wahrheit und auch die Frage der Ehrlichkeit, die ja in diesem Statement dieser Doktoranden zum Ausdruck kommt? Was ist angekommen in der Öffentlichkeit und welche Vorstellungen hat man eigentlich? Gibt es da einen Nachhall oder geht man eigentlich weiter, weil vom System Wissenschaft man eigentlich so nicht sehr viel mitbekommt. Und es ist eine Episode, die jetzt mit diesem prominenten Politiker Guttenberg verbunden ist.
In der Öffentlichkeit kommt letztendlich nicht so sehr viel an. Es kommt schon an, dass mehr Sorgfalt geübt werden sollte, aber es bleibt eigentlich nicht etwas sehr Konkretes hängen, so wie Herr Marquardt gerade gesagt hat, also dass man wirklich unterscheiden müsste, was verbirgt sich eigentlich auch hinter so einem allgemeinen Titelerwerb, das verschwimmt, sodass ja genau wie sonst hinter einer Spezies auch ganz viele einzelne Varianten nochmal stehen, sodass sich das sehr, sehr schwer vermittelt. Wenn man jetzt über eine Universität und die Selbstkontrollsysteme im Hochschulsystem nachdenkt, so ist ja sehr, sehr viel passiert im letzten Jahrzehnt, sodass eigentlich fast jede der Einrichtungen über Selbstkontrollmechanismen verfügt und tatsächlich die Realität eine gute Selbstkontrolle hat im Einzelnen, sodass die Vermittlung, dass das so ist, immer erst richtig hochkocht, wenn Plagiatsfälle andererseits in die Öffentlichkeit auch breitgetreten werden. Also ich habe es selber auch in Brandenburg erlebt, immer wenn dann etwas hochkocht, wird sehr genau nachgefragt, habt ihr da tatsächlich richtig kontrolliert? Und der Befund ist in sehr, sehr vielen Fällen das ja. Auch in der nochmal mit Kontrolle auch über das Ombudsgremium, was über die DFG installiert ist, sodass letztendlich auch die wissenschaftsadäquate Selbstkontrolle durchaus was sehr gut Funktionierendes in Deutschland ist, sodass man auch bei der Bewertung des Ganzen ein Stück weit die Kirche im Dorf lassen muss. Wenn man jetzt sieht, also wie viel an Forschungsgeldern und an Projekten wird tatsächlich pro Jahr bewegt und wie viel Prozent davon kommen überhaupt nur in den Verdacht. Es kommen mehr als früher, aber im Verhältnis wenig. Und von daher ist es mir schon auch ganz wichtig, die gute ethische Selbstkontrolle auch als Grundannahme weiter fortzuführen und auch darauf zu vertrauen.
Also ich denke, dass schon jeder Fall einer zu viel ist. Also wir haben ja auch, denken Sie mal an den Weltklimarat, ne? Das ist jetzt nicht deutsch, sondern international, der wurde vor gut einem Jahr, gab es plötzlich E-Mails und die gesagt haben, also wir führen hier die Öffentlichkeit vor, und dann gab es Fehler, wo man behauptet hat, die Gletscher seien alle schon im Jahre 2035 geschmolzen. Und dann hat sich herausgestellt, das war in Wirklichkeit ein Schreibfehler, 2350 ist ja schon ein Unterschied. Und das hat natürlich dazu geführt, dass in weiten Kreisen auch der Gesellschaft damals die anthropogene Herkunft zum Beispiel der Klimadiskussion in Zweifel gezogen wurde. Vor allen Dingen natürlich von denen, die das berufsmäßig in Zweifel ziehen, Energiekonzernen und so weiter. Und das hat schon sehr geschadet. Bis das wieder aufgebaut ist, dieses Vertrauen in diese Klimadiskussion zum Beispiel, das ist ja auch, das wird eine Weile gehen. Insofern bin ich schon besorgt, dass die Selbstkontrolle zwar ziemlich gut ist, aber irgendwo gibt es dann doch immer Eitelkeiten und Menschliches, und das müssen wir irgendwie in den Griff bekommen.
Es werden viele technische und pragmatische Kontrollmaßnahmen diskutiert. Ja, also man ersetzt die Ehrenerklärung vor der Arbeit durch eine strafbewehrte eidesstattliche Erklärung. Ich habe die Arbeit ohne Hilfsmittel und ohne Hilfe angefertigt. Richtig. Es verjährt nach 5 Jahren. Es wird überlegt, ob man die Dissertation prinzipiell digital einreichen muss, damit man sie prüfen kann. Herr Marquardt, Sie haben die Nachteile schon gesagt, Aufrüstung, nachher muss man für der, die das, eine Fußnote anbringen, die Dissertation gleich im Internet veröffentlichen, das sind alles so pragmatische und kleinteilige Schritte. Schauen wir nochmal auf die großen Fälle. Sie haben einen angedeutet, einen großen Fälschungsfall, Friedhelm Herrmann, ein Krebsforscher mit vielen gefälschten Arbeiten. Friedhelm Herrmann hat zwar seine universitären Ämter zurückgegeben, aber immer noch seinen Professor Doktor, und mit denen betreibt er eine Privatpraxis. Anderer großer Fälschungsfall, Jan-Henrik Schön, ein Physiker mit fast 100 gefälschten Arbeiten. Die Universität Freiburg hat versucht, ihm den Doktortitel wieder abzuerkennen, ist damit jetzt gerade vor dem Verwaltungsgericht in Freiburg gescheitert. Herr Weingart, wir sehen so gut wie keine Konsequenzen wirklich. Was muss man drehen, damit jenseits der kleinen technischen Schritte wirklich ein Signal nach außen geht?
Das ist die Million-Dollar-Question.
Ja.
Also die Verschärfung der Ehrenerklärung hin zu einer eidesstattlichen Erklärung würde ja, wenn ich das richtig sehe, erreichen, dass automatisch bei der Entdeckung eines Plagiats das Ganze zu einem juristischen Fall werden würde. Das heißt, es bestünde dann öffentliches Interesse an der Verfolgung. Das wird ja im Moment bei dem Herrn Guttenberg gerade durchexerziert, dass also ohne die Anzeige eines Betroffenen kann er nicht verfolgt werden, weil kein öffentliches Interesse besteht. Ich bin kein Jurist, kann das nicht genau beurteilen, aber es scheint eine Handhabe zu sein, um das zu machen. Ich denke aber auch, dass, ich meine, da sind wir uns völlig einig, man kann nicht eine Misstrauenskultur aufbauen, die Ombudsmänner und Frauen, die dieses Amt haben, bin in einer solchen Position in Österreich und erlebe, dass nur die Existenz dieser Kommission schon reicht, um lauter Plagiatsjäger auf die Szene zu bringen. Das heißt also, die Kommission wird jetzt mit solchen Anschuldigungen überzogen. Sie soll eigentlich diskret arbeiten, um dieses Vertrauen eben nicht zu beschädigen, weder auf Seiten des Beschuldigten noch auf Seiten des Hinweisgebers. Und die DFG-Kommission arbeitet genau in der gleichen Weise. Es gibt im Ausland Behörden, die das machen, wie das amerikanische Office of Research Integrity. Und überall stellen wir fest, dass die Zahl der Anschuldigungen wächst, aber die Zahl der tatsächlichen Überführungen nicht. Das heißt also, es wird durch die Existenz dieser Kommission, die im wohlverstandenen Sinne tatsächlich die Kontrolle stärken sollen, die Selbstkontrolle, denn es ist ja eine Selbstkontrolle, aber es wird im Grunde genommen in Richtung einer Misstrauenskultur nolens volens sich entwickeln. Also noch ein Wort, wenn ich das noch sagen darf, noch ein Wort zu den Medien. Die Medien haben in der Gutenberg-Affäre, denke ich, mein Eindruck, mit Ausnahme der Bild-Zeitung, die auf der anderen Seite war, ausgezeichnete Arbeit geleistet, weil sie sehr klug und sehr reflektiert diesen ganzen Fall behandelt haben. Es gibt aber Medien, und das erleben wir, wie gesagt, im Moment in Österreich auch, die nehmen den Betrugsfall als Story und heizen auf diese Weise jetzt diese Diskussion an. Das ist eine Nachricht aus der Wissenschaft, und die Wissenschaft wird identifiziert mit der einzigen Institution in der Gesellschaft, die sozusagen für verlässliches und ehrliches Wissen bekannt ist. Und sie erzeugen auch in guter Absicht im Grunde genommen das Gegenteil. Und davor, glaube ich, im Sinne von Entschleunigung und Entkoppelung und Entpolitisierung muss man, glaube ich, denken.
Wir haben das ja in der DFG probiert, Herr Senke. Wir haben, die DFG selber kann keine Strafen aussprechen, außer, weil sie ein Privatverein ist, außer Entzug des Antragsrechts oder so etwas. Oder Bewilligungen, aber wir haben ja versucht, auch juristisch vorzugehen, in vielen Fällen in meinen langen Amtsjahren. Und das Problem ist der Nachweis des Vorsatzes. Es ist nicht so, dass der andere, der Beschuldigte, seine Unschuld beweisen muss, sondern die andere Seite muss den Vorsatz beweisen. Das ist fast nicht möglich, jedenfalls in meiner Amtszeit in 9 Jahren in mehreren Fällen nie gelungen. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, in der Wissenschaft selbst sind die Strafen riesig. Die Leute sind wirklich diskreditiert. Sie kriegen keine Professur mehr, wenn sie so überführt worden sind und die DFG ihnen bescheinigt hat, dass sie betrogen haben. Dann kriegen sie keine Professur mehr. Dann kriegen sie vielleicht irgendwo eine Praxis noch in München, richtig, und können Geld verdienen. Aber, und das bedrückt einen auch, dass das so ist, aber in der Wissenschaft, und zwar auch international, Sie können da nicht einfach sagen, naja, gehe ich nach London oder gehe ich nach Amerika oder sowas. Insofern sind die Strafen schon beachtlich. Das heißt, Ihre eigene Karriere können Sie dann abschließen. Das gilt auch für den Verteidigungsminister, den ehemaligen Verteidigungsminister, mit Sicherheit.
Frau Kunst.
Also ich finde auch, dass es ein wirklich scharfes Schwert ist, was dort mit dem Greifen der Ombudsfunktion jetzt tagtägliche Realität ist und dass auch die neuen Formen von Promotionen über Kollegs ein sehr gutes Mittel sind, nicht nur die Last und die Pflicht von Betreuung und das Miteinanderlernen und auch miteinander Einüben von Praxis im Wissenschaftsbereich ein weiteres sehr, sehr gutes Mittel ist, was aus den Naturwissenschaften heraus sehr viel früher entwickelt worden ist, als es in den Geisteswissenschaften Raum gewonnen hat, aber in beiden Disziplinfeldern sehr, sehr hilfreich ist, um über Betreuungsverträge zwischen Doktoranden und mehreren Betreuern auch miteinander in ein Gespräch zu kommen, sodass auch ein kollegiales Controlling für Bewertung und gutachterliche Stellungnahmen mitgreift. Und von daher sind weitere sehr positive Schritte auch hier in Deutschland im Gange.
Sie hörten eine Aufzeichnung des 41. Zeitforums der Wissenschaft vom 19. April in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Nach Gutenberg, was ist uns die Wissenschaft wert? Es diskutierten Professor Dr. Sabine Kunst, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg, Professor Dr. Wolfgang Marquardt, Vorsitzender Wissenschaftsrat, Professor Dr. Peter Weingart, Institut für Wissenschafts- und Technikforschung an der Universität Bielefeld, Professor Dr. Ernst Ludwig Winacker, Generalsekretär Human Frontier Science Program. Die Moderation hatten Andreas Sendker, Die Zeit und Uli Blumenthal, Deutschlandfunk.